Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischhauer Geheimnisvolle Geschichte. Heute mit einer sehr interessanten Sendung, die den Titel trägt Blutmond, Mysterium des weiblichen Zyklus. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ist der Fleischhauer jetzt durchgeknallt? Wie kommt der auf so eine Idee, zu so einem Thema eine Sendung zu machen? Und das Thema ist natürlich speziell. Und es ist vielleicht auch ungewöhnlich, wenn ein Mann über dieses Thema spricht, weil es ja doch ein an die Weiblichkeit geknüpfter Themenkomplex ist. Ich finde das Thema aber äußerst wichtig für alle Menschen, ganz gleichgültig, welchem Geschlecht man anhängt. Die Frauen sind direkt betroffen, die Männer sind indirekt betroffen. Es geht aber eigentlich um ein urmenschliches Thema. Und ich habe ja schon mit meinem Freund Axel Voss zusammen eine Sendung über männliche Spiritualität gedreht. Und wenn man so will, ist diese Sendung die thematische Fortsetzung, wo es jetzt um weibliche Formen der Spiritualität geht und vielleicht auch um die Frage, was Weiblichkeit im geistigen, im spirituellen Sinne eigentlich bedeutet. Und das Thema weiblicher Zyklus ist ja für viele Menschen eigentlich ein Buch mit 7 Siegeln. Die meisten Männer haben eigentlich überhaupt gar keine Ahnung davon. Höchstens so in so einem ganz platten Sinne, dass sie sagen, naja, meine Partnerin, die hat wieder ihre Tage, jetzt wird es anstrengend, eine Woche oder so. Und auch viele Frauen sind sich der tiefen Bedeutung eigentlich ihres Zyklus, ihrer Periode, gar nicht bewusst. Und ich möchte mit der heutigen Sendung und dadurch, dass ich das Ganze thematisiere, eigentlich einen Beitrag leisten zur Heilung der Geschlechter in unserer Kultur. Denn ich bin der Meinung, dass eine große Geschlechterverwirrung herrscht. Viele Männer sind sich gar nicht mehr darüber bewusst, was ist Männlichkeit, wie kann ich Mann sein. Aber auch die Weiblichkeit in unserer Kultur ist eigentlich massiv verletzt. Und ich denke, dass für viele Frauen eine Rückbesinnung auf das, was wirklich Weiblichkeit bedeutet, helfen kann, Heilungsprozesse anzuregen. Und in diesem Sinne verstehe ich diese Sendung und möchte euch mitnehmen, entführen auf eine Reise in die Mysterien dieses Themenkomplexes. Wir werden auch über Märchen sprechen, die mit weiblicher Initiation zusammenhängen. Also liebe Leute, es erwartet euch viel interessantes Zeug. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt schon überzeugen, diese Sendung euch in Gänze anzuschauen. Und ich hoffe auch gerade bei den weiblichen Zuschauern, ja, dass ich euch mit der Sendung nicht vor den Kopf stoße, dass ihr denkt, wie kann denn der jetzt als Mann sich hier hinsetzen und will uns was über den weiblichen Zyklus erzählen. Ich tue das Ganze natürlich aus einer Haltung von Demut heraus, in dem Sinne, dass ich mir darüber im Klaren bin, dass ich über das Thema als ein Außenstehender spreche. Ja, ich bin keine Frau, ich werde nie meine Periode haben, werde nicht schwanger werden. Also ganz viele Erfahrungen, die zum Frausein gehören, sind mir natürlich nicht zugänglich. Aber manchmal ist der Blick auf ein Phänomen von außen ebenfalls sinnvoll, weil man aus der Innen- oder Eigenperspektive nicht alles überblicken kann. Manchmal hilft es, wenn einer von außen auf ein Thema schaut. Und insofern denke ich, kann ich das als Mann wiederum ganz gut, eben im Bewusstsein dessen, wie oder wo meine Perspektive eigentlich liegt. Ja, liebe Freunde, lasst uns unsere thematische Reise zu diesem Thema doch jetzt mal beginnen. Was ihr hier seht, ist die sogenannte Venus von Willendorf. Das ist eine kleine, nur ca. 11 cm große Figur, die 1908 in Willendorf in Österreich bei archäologischen Grabungen entdeckt wurde. Und diese Darstellung, dieses Figürchen, also diese Darstellung einer Frau oder einer weiblichen Wesenheit, vielleicht einer Muttergöttin, die ist geschätzt ca. 30.000 Jahre alt. Und in der Forschung, das ist etwas umstritten, aber sie gilt bei vielen Forschern als älteste Darstellung einer Fruchtbarkeits- oder Muttergöttin. Und wie gesagt, 30.000 Jahre alt, also wir reden hier von einem enormen Zeitraum. Und ich habe mir gedacht, wenn wir das Thema Weiblichkeit und weibliche Spiritualität angehen, dann sollten wir mal mit diesen Fruchtbarkeits- und Muttergöttinnen anfangen. Denn die Venus von Willendorf ist nicht die einzige Figur dieser Art, die entdeckt wurde. Es gibt viele Artefakte aus der Steinzeit, die darauf hindeuten, gerade auch in Südosteuropa, dort, wo, so vermuten auch einige Forscher, eine hochentwickelte Kultur sich dann irgendwann gebildet hat, die sogenannte Donauzivilisation. Dort gibt es vieles, was darauf hindeutet, dass Muttergottheiten verehrt wurden oder dass sogar früheste Vorstellungen einer Gottheit einen weiblichen Gott sozusagen darstellen, eben halt die große Mutter. Und ja, das Ganze ist dann auch noch ein bisschen ideologisch aufgeladen. Manche gehen dann so weit und vermuten, dass es in frühen Kulturen ein Urmatriarchat gab, eine mutterrechtlich organisierte Gesellschaft, die dann irgendwann von einem Patriarchat abgelöst wurde. Ich selber würde mich da ungerne festlegen, weil wir einfach über diese frühen Zeiten doch aus meiner Sicht zu wenig wissen, um so detaillierte Rückschlüsse auf die Gesellschaftsordnung ziehen zu können. Interessant finde ich einfach diesen Umstand, dass scheinbar Weiblichkeit und hier in dieser Darstellung vielleicht stellt es ein Schönheitsideal dar, auch eine Körperfülle, ja, man könnte jetzt sagen, extrem ausgeprägte weibliche Rundungen mit Fruchtbarkeit und dem Göttlichen assoziiert sind. Und das einfach mal als Kontrast zu dem Gottesbild, was vielleicht in unserer Zeit vorherrschend ist, welches die letzten 2000 Jahre dominiert hat, von einem Gott oder einer Gottheit, die man sich männlich denkt, als Vater. Und ich möchte hier gar nicht für irgendeine theologische Position Partei ergreifen. Ich denke auch, dass Gott oder die Gottheit etwas so Abstraktes und Unfassbares ist, dass wir ihr Unrecht tun, wenn wir sie durch ja, Geschlechterrollen profanisieren oder uns Bildnisse von Gott machen, die mit Geschlechterrollen verbunden sind. Aber was ich für wichtig erachte und denke, das entspricht auch der Wahrheit, Gott oder die Gottheit, wie sie sich uns offenbart, hat auch einen weiblichen Aspekt. Und eben das göttlich-weibliche zu verneinen, zu negieren oder zu unterdrücken, beschneidet uns Menschen in unserer spirituellen Entwicklung. Und wenn wir uns hier das nächste Bild ansehen aus dem Hinduismus, hier sehen wir die Göttin Kali, wie sie auf dem schlafenden Shiva steht. Und das zeige ich euch aus dem Grund, der Hinduismus ist eine uralte Religion, die in vielerlei Hinsicht noch den Religionen ähnelt, wie wir sie in Europa hatten vor der Christianisierung. Ja, also vielleicht bei den Griechen, Römern, Kelten, Germanen. Da finden wir ganz viele Parallelen zum Hinduismus. Und im Hinduismus ist der Götterhimmel voll auch von Göttinnen. Und die Göttinnen werden oft entweder in der Mythologie als die Gemahlinnen, die Ehefrauen von Göttern dargestellt oder als der weibliche Aspekt der jeweiligen männlichen Gottheit. Das bedeutet, jeder Gott, in diesem Fall ist es Shiva, der männlich ist oder männlich gedacht wird oder dem man männliche Attribute zuordnet, der hat auch ein weibliches Pendant oder beziehungsweise auch noch diese weibliche Seite. Eigentlich müsste man hier von der Einheit Shiva und Kali sprechen oder von Kali Shiva. Das wäre dann sozusagen die ganze umfassende Gottheit. Und man bezeichnet im Hinduismus diese Ehefrauen der Götter, diese weiblichen Aspekte der Götter als Shakti. Und Shakti ist sowas wie die wirkende Kraft eines Gottes. Shakti kann aber auch, damit kann auch gemeint sein, dass Schwingungsformen, die durch Klänge entstehen. Also das ist sehr umfassend. Manchmal ist auch die Kundalini-Kraft, die Schlangenkraft, die in der Yoga-Praxis dann im Erleuchtungsprozess im Menschen aufsteigen kann, wird als Shakti bezeichnet. Und das ist sehr interessant, weil im Christentum haben wir ja den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist ja auch so etwas wie die, könnte man sagen, Gegenwart Gottes, das Wirken Gottes in der Welt. Und es gibt einige, die da Ansichten aus dem Frühchristentum, die dann später durch die offizielle Kirche als Institution unterdrückt wurden, die sich den Heiligen Geist als weiblich darstellen. Man könnte also analog zu den hinduistischen Vorstellungen sagen, Der Heilige Geist, also Vater, Sohn, Heiliger Geist, das ist der weibliche Aspekt Gottes. Und ganz interessant, im Hinduismus ist die Shakti eines Gottes, ja, Kali hier als Shakti Shivas, ist die Art, wie er in der Welt wirkt. Und ja, über diesen ganzen Themenkomplex Götter, Göttinnen, wie das miteinander verbunden ist, könnte man eine ganz eigene Sendung machen. Worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich nur der Sachverhalt. Es gibt etwas göttlich-weibliches. Und das war in den alten Kulturen bekannt und wurde gewürdigt und ist im gewissen Sinne verloren gegangen und ist in unserer Zeit ja oft gar nicht mehr Gegenstand religiösen Denkens und Empfindens. Und insofern mein Aufruf, ich bin ja sowieso dafür, für die Religio, die Rückbesinnung zu Gott, wir müssen uns auch auf die Suche machen nach dem göttlich-weiblichen, nach der großen Göttin, der großen Mutter. Und ein weiterer Aspekt der großen Gottesmutter, den seht ihr hier, das ist Gaia, die Erde. Wir sprechen ja auch von Mutter Erde, von der Muttersprache. Und im gewissen Sinne ist die Erde, auf der wir leben, die kann man sich ja auch wie ein Gesamtorganismus vorstellen. Also stellt sie euch vor wie eine Zelle oder wie ein Lebewesen. Das ist etwas Mütterliches, etwas Weibliches. Es gibt eigentlich keine Urreligion, die mir bekannt ist, wo man sich nicht die Erde als Mutter vorstellt und den Himmel als Vater. Und eben aus dieser Verbindung von Mutter und Vater entsteht die Schöpfung oder das Leben oder dann der ganze Götterkosmos. Das muss man sich vergegenwärtigen. Es ist Mutter Erde, es ist Mutter Natur, es ist die Muttersprache. Insofern ist die Verbindung letztlich dann mit dem göttlich-weiblichen auch immer die Verbindung mit der Natur, die uns in der technisierten, nach Fortschritt und Ausbeutung strebenden Gesellschaftsform, in der wir uns befinden, komplett abhanden gekommen. Das bedeutet Rückbesinnung auf das weiblich-göttliche, Heilung der weiblichen Spiritualität für alle Menschen, auch für Männer, bedeutet auch Aussöhnung mit der Natur, Wiederfinden der Natur und vielleicht ja auch eine Möglichkeit, dem linearen Fortschrittsdenken, ja, was die Welt sich eigentlich als eine, wie soll man das sagen, expansive Entwicklung vorstellt oder wünscht, eine zyklische entgegenzustellen. Ja, das sehen wir hier sinnbildlich jetzt mal dargestellt an den Jahreszeiten. Die Welt, die Erde, genau wie der gesamte Kosmos, verhalten sich in Zyklen. Wir sehen das an den Jahreszeiten ganz deutlich, an den Pflanzen und an den Tieren und auch an uns selbst und auch an dem Licht, von dem wir im Sommer mehr haben und im Winter weniger. Alles funktioniert nicht linear, aufsteigend oder absteigend, sondern zyklisch in einer Kreisbewegung, die sich wiederholt, also letzten Endes in Form einer Spirale. Und sich das wieder zu vergegenwärtigen, bedeutet auch, sich des Weiblichen in uns wieder bewusst zu werden. Und nicht nur Frauen sind weiblich, sondern auch jeder Mann hat einen weiblichen Anteil, den muss er auch haben, denn die Welt ist männlich und weiblich, so wie auch jede Frau männliche Anteile hat. Und sich dessen wieder bewusst zu werden, kann zu einer Heilung beitragen, eine Heilung, die wir nötig haben. Wenn wir als Menschheit, sage ich ganz offen, nicht untergehen wollen, dadurch, dass wir uns auf verschiedenste Weise selbst auslöschen. Und ganz besonders mit dem Zyklus der Natur und dann unserem großen Oberthema heute, dem Zyklus des Weiblichen, ist der Mond verknüpft. Ja, ich habe ja in dieser Sendung auch den Titel gegeben, Blutmond, Mysterium des weiblichen Zyklus. Ja, Blutmond ist etwas, vielleicht etwas reißerisch. Es geht eigentlich heute um den Mond. Der Mond ist einer der ältesten Zeitmesser, der den Menschen bekannt ist. Der Mond hat einen Zyklus, der für ja auch Grundlage für Kalendersysteme da ist. Und der Mondzyklus ist auch mit unserem Gefühlsleben verknüpft, bei allen Menschen, geschlechtsunabhängig. Ja? Man sagt ja auch im Deutschen die Laune, das ist verwandt mit Luna, ja, dass der Mond oder die Mondin sozusagen, ja, es gibt verschiedene Überlieferungen, mal ist der Mond männlich, mal weiblich. Da wollen wir auch heute sozusagen nicht näher drauf eingehen. Und es ist so, dass der Mond einen Zyklus durchläuft, ja, in einem Mondmonat, Monat kommt auch von Mond, von 29 Tagen, 12 Stunden und 44 Minuten. Ja, so lange braucht der Mond, um einmal seinen Zyklus um die Erde sozusagen zu vollziehen. Und dieser 29 Tage andauernde Mondzyklus, der hat eine, ja, ähnliche Länge wie der Menstruationszyklus der Frau. Der Menstruationszyklus der Frau dauert durchschnittlich 27 Tage. Meistens schwankt er zwischen einer Länge von 20 bis 35 Tagen, aber so ein Durchschnittswert sind 27 Tage. Und es war in vergangenen Zeiten, noch im Mittelalter, in der Antike, da war es eigentlich Allgemeinwissen, dass der weibliche Zyklus mit dem Mondzyklus zusammenhängt oder dass der Mond den weiblichen Zyklus steuert oder dass die in einer engen Wechselwirkung zueinander stehen. Und wir dürfen nicht vergessen, der Mond steuert ja auch die Gezeiten. Er steht auch für das Wasser und damit das Gefühlsleben und die ganzen Flüssigkeiten. Und auch der Mensch besteht zu 70% aus Wasser. Auch Blut ist letztlich eine Flüssigkeit. All das wird natürlich im Zusammenhang mit dem Mond aus kosmobiologischer Sicht sozusagen reguliert. Und dieses Wissen dann eigentlich, ja, das ist, wenn man so will, auch heiliges Hexenwissen oder Geheimwissen rund um die Frau und die Weiblichkeit, das ist verloren gegangen, das wird unterdrückt und es wurde von Seiten der Schulwissenschaft auch immer wieder angezweifelt. Und jetzt ist aber was Interessantes passiert. Erst jetzt im Januar 2021, da hat eine Professorin, eine Neurobiologin der Universität Würzburg mit einem Team von Forschern, also wirklich aus neurobiologischer, schulmedizinischer, schulwissenschaftlicher Sicht, das ganze Thema nochmal untersucht in einer Studie Women Temporarily Synchronize Their Menstrual Cycles with the Luminance and Gravimetric Cycles of the Moon. Und da haben sie halt festgestellt, dass es doch tatsächlich diesen Zusammenhang gibt. Für mich natürlich keine Überraschung. Ich habe da nie dran gezweifelt, aber selbst jetzt, allerneueste Studie, Januar 2021, bestätigt das, was eigentlich schon immer bekannt war. Jetzt ist es aber so, dass bei vielen Frauen der Menstruationszyklus nicht synchron verläuft mit dem Mond. Und das hat man dann auch untersucht und hat festgestellt, dass bei den Frauen unter 35 immerhin ein Viertel der Frauen einen Menstruationszyklus haben, der synchron zum Mondzyklus läuft. Und das nimmt dann aber bei Frauen über 35 rapide ab. Da ist es nur noch ein Zehntel der Frauen, auf die das zutrifft. Und die Wissenschaftler, die haben sich dann auch gefragt, woran kann das liegen? Und die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass sie vermuten, dass diese nicht mehr vorhandene Synchronizität bei vielen Frauen mit dem Mondzyklus damit zusammenhängt, dass wir viel künstliches Licht verwenden. Wir dürfen nicht vergessen, im Mittelalter oder in der Antike, da gab es kaum künstliches Licht. Es gab irgendwie das Herdfeuer, vielleicht gab es Kerzen, Fackeln, aber man hatte nicht elektrisches Licht, man hatte nicht permanent erleuchtete Räume. Das heißt, der Mensch war angewiesen auf diesen Lichtrhythmus, den Sonne und Mond ihm vorgeben. Und dadurch war es dann ganz einfach automatisch so, dass die Frauen auch viel mehr auf den Mond sozusagen eingetaktet waren. Das heißt, das künstliche Licht und unsere modernen Lebensgewohnheiten, die uns zwingen, 5 Tage die Woche zu einer gewissen Uhrzeit mit dem Wecker aufzustehen, eine festgelegte Arbeitsleistung zu erbringen, also dieses durchgetaktete moderne Leben. Ja, das steht im totalen Widerspruch zu diesem zyklischen Leben, welches uns die Natur eigentlich anbietet. Und das hat dann dazu geführt, oder so vermutet man, dass sich diese Menstruationszyklen immer mehr vom Mond abgekoppelt haben. Jetzt ist es aber so, ist eine Frau in ihrem Zyklus mit dem Mondzyklus synchron, Ist auch so, hat man herausgefunden, die Wahrscheinlichkeit, dass sie schwanger wird, viel höher. Also ihre Fruchtbarkeit ist dadurch erhöht. Und es gibt auch eine Fachrichtung, die dieses ganze Thema erforscht, die nennt man Kosmobiologie. Und da verbindet man dann auch ja, biologische Faktoren mit astrologischem Wissen. Und es ist ja so, bei unserer Geburt, da steht und der Mond im Geburtshoroskop an einer gewissen Position, beispielsweise in 8 Grad Zwillinge. Und wenn der Mond jetzt in einem Monat oder einem Mondmonat ja, durch den Tierkreis läuft, dann ist er einmal im Monat wieder an der Position, wo er zu unserer Geburtszeit war. Und die Kosmobiologen haben halt herausgefunden, dass wenn der Mond einer Frau an dem Punkt ist, wo er zu ihrer Geburt war, das ist ja einmal im Monat der Fall, und ihr Eisprung zufällig, in Anführungsstrichen zufällig, auf diesen Tag fällt, dann besteht eine fast hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie schwanger werden kann. Also Empfängnis, Menstruationszyklus, Mond, das ist ein riesen zusammenhängender Themenkomplex. Und mir ist es ganz wichtig, mit dieser Sendung auch dafür zu sensibilisieren und das nochmal ins Bewusstsein zu rufen, dass wir diesen Zyklen unterworfen sind. Ne? Und sicherlich wird es auch männliche Zyklen geben, vielleicht hängen die mit anderen Planeten zusammen. Sicherlich wirkt auch der Mond auf Männer, aber bei der Frau ist es halt dann eben doch durch den Menstruationszyklus dieser ganz besondere Zusammenhang. Ein anderer interessanter Faktor ist der Planet Venus, der in der Astrologie auch mit dem Weiblichen, eher mit dem weiblich-sexuellen assoziiert ist. Der braucht für einen Umlauf durch den Tierkreis circa 9 Monate. Das ist in etwa die Länge einer Schwangerschaft. Also auch hier kann man einen kosmobiologischen Zusammenhang vermuten. Wenn wir uns das nächste Bild anschauen, da zeige ich euch mal zwei Frauen. Die habe ich jetzt mal sinnbildlich gewählt. Die eine Darstellung ist Eva und die andere Darstellung, die Dame mit der Schlange, das zeigt Lilith. Und das sind ja, Eva ist in der Bibel die Gemahlin Adams, die erste Frau. Und dann gibt es halt auch noch eine nicht biblische Überlieferung, nach der Adam vor Eva schon eine andere Frau hatte, nämlich Lilith. Und man assoziiert manchmal die Lilith mit etwas dunklem Weiblichen, aber nicht im Sinne von böse, sondern dass das vielleicht eher der Archetyp der weisen Frau, der Hexe ist, der Magierin, während Eva dann ja vielleicht eher was rein Mütterliches ist. Aber über diese beiden Archetypen, da kann man auch lange streiten oder diskutieren. Ich zeige sie euch heute, weil es zwei Arten von Menstruationszyklen bei der Frau gibt, die mit dem Mond korrespondieren. Und diese beiden Arten eigentlich zwei unterschiedliche psychologische Muster praktisch in der weiblichen Seele widerspiegeln. Und manchmal werden die auch als weißer Zyklus und als roter Zyklus bezeichnet. Ich habe mich dafür entschieden, die heute mal in meinem Sinne als Eva-Zyklus, das wäre dann der weiße, und als Lilith-Zyklus, das wäre der rote Zyklus, zu bezeichnen und würde euch das gerne mal näher erklären, wie das zu verstehen ist, warum gibt es diese beiden Zyklen. Also, wie ich schon gesagt habe, viele Frauen sind in ihrem Monatszyklus nicht mehr synchron mit dem Mond, manche sind es schon. Und wir nehmen jetzt aber mal diese Synchronizität eben mit den Mondphasen, die ganz analog ablaufen zur weiblichen Periode oder zum Menstruationszyklus besser gesagt, mal sinnbildlich praktisch als Ideale, ja, und erklären das anhand dieser beiden Varianten, Eva-Zyklus und Lilith-Zyklus. Und um das besser zu verdeutlichen, zeige ich euch jetzt mal dieses Bild mit den einzelnen Mondphasen. Und besonders interessieren tun uns eigentlich nur die vier Eckpunkte, ja, also der Vollmond, der Neumond, der zunehmende Mond und der abnehmende Mond und diese Zwischenstufen, die interessieren uns ein bisschen weniger. Nochmal zur Erinnerung, vor allem jetzt für unsere männlichen Zuschauer, was passiert denn eigentlich während des weiblichen Zyklus. Während des weiblichen Zyklus reift in den Eierstöcken der Frau eine Eizelle heran. Ja? Das passiert übrigens im Leben einer Frau durchschnittlich ca. 400 Mal. Also kann man ja berechnen, ungefähr 400 Mal durchläuft eine Frau in ihrem Leben diesen Menstruationszyklus. So, und diese Eizelle, die heranreift, und die wird dann, wenn es zum sogenannten Eisprung kommt, in den Eileiter geleitet und steht dort ca. 12 bis 18 Stunden zur Befruchtung bereit. Also wenn es dann zum Geschlechtsakt kommt, dann wäre praktisch die Möglichkeit, ja, nach diesem Eisprung, dass die Frau schwanger werden kann. Kommt es jetzt nicht dazu, dass die Eizelle befruchtet wird, dann wird die abgestoßen und es löst sich auch die Gebärmutterschleimhaut der Frau, was dann zur Monatsblutung führt, die 3 bis 5 Tage dauert, durchschnittlich. Das nochmal kurz zur Erinnerung. Das heißt, im Zentrum eigentlich des weiblichen Menstruationszyklus steht die Eizelle, die frei, ja, sozusagen heranreift, dann zur Befruchtung bereitsteht und wenn es nicht zur Befruchtung kommt, dann abgestoßen wird. Und schauen wir uns jetzt den Mondzyklus an und gehen vielleicht idealtypisch erst einmal auf diesen weißen Zyklus oder den ich Eva-Zyklus genannt habe ein. Dann könnten wir uns vorstellen, dass dieser Zyklus, der beginnt jetzt mit Neumond. Ja, also biologisch hat man mal gesagt, der Menstruationszyklus beginnt immer mit der Monatsblutung. Und das können wir hier auch sagen. Beim Eva-Zyklus findet die Monatsblutung bei Neumond statt. Neumond, das ist jetzt hier der schwarze Mond, der nicht sichtbare Mond, wenn der Mond ganz in der Dunkelheit ist. Dann kommt eine Phase zwischen Neumond und Vollmond. Ja, wäre jetzt so dieser obere Bogen. Das Mondlicht nimmt zu. Und das wäre die Phase, in der praktisch die Eizelle heranreift. Und bei Vollmond, da findet dann der Eisprung statt. Und wenn jetzt die Eizelle nicht befruchtet wird, dann wird sie langsam abgestoßen. Und dann haben wir analog im Mondzyklus das abnehmende Mondlicht, das dann so weit abnimmt, bis es dann am Ende zur nächsten Regelblutung kommt. Und die Blutung ist natürlich auch eine Reinigung. Man kann in diesem ganzen Prozess auch versinnbildlicht eigentlich einen Sterbeprozess wiederfinden. Das heißt, jedes Mal, wenn eine Frau die Periode durchläuft, den Menstruationszyklus, erlebt sie eigentlich auch einen kleinen Tod, ein kleines Absterben mit einer Reinigung und dann eben mit einer Neugeburt. Das heißt, der Menstruationszyklus stellt im Kleinen, ja, auf die Dauer ungefähr eines Monats, analog zum Mondzyklus, auch einen Lebenszyklus dar. Und das ist so wichtig zu verstehen, denn dann verstehen wir, dass die Natur und auch die Natur der Frau jetzt in diesem speziellen Fall verläuft wie eine Spirale oder eben wie ein Fraktal, sich selbst ähnelnd. Und da schneiden wir dann auch wieder diesen Themenbereich heilige Geometrie mit an. Und jetzt ist es so, dass bei diesem Eva-Zyklus, wie ich ihn ja getauft habe, der analog zur Mondphase verläuft, also ich wiederhole nochmal, Neumond ist die Monatsblutung, Vollmond ist der Eisprung, dadurch lebt die Frau ja auch psychisch einen Prozess. Und also ich meine, biologisch hat man festgestellt, dass die Frau während dieses Zyklus sich ihre ganze Hirnchemie, also alle Hormone, die da ausgestoßen werden in den einzelnen Phasen allein, um 25% verändert. Also das ist auch tatsächlich hormonell messbar. Aber uns geht es heute um seelische Prozesse, es geht viel weniger um irgendwelche hormonellen Abläufe. Sie durchläuft dabei verschiedene Phasen. Und diese Phasen haben zu tun mit weiblichen Archetypen. Während der Menstruation, während der Monatsblutung, während dieses Reinigungsprozess, aber auch schon etwas vorher, ja, also es sind jetzt keine scharfen Grenzen, sondern es zeigt eher so eine fließende Tendenz. Das könnte man als eine Art Jungfrauphase bezeichnen. Dort kommt es eben zur Reinigung, die Frau ist ganz rein wie die Jungfrau und ist ja auch in dem Moment in keinster Weise fruchtbar. Wie gesagt, die Eizelle ist gerade abgestoßen, sie kann auch nicht schwanger werden. Das ist auch psychisch eine besondere Phase. Und darauf folgt dann eine Phase, die wurde man im Buch, was ich zum Thema gelesen habe, Zauberin-Phase genannt. Das entspricht dann dem zunehmenden Licht. Ja, es ist eine Phase, wo die Frau viele Kreativkräfte freisetzen kann. Das ist interessant, also wo dann auch vielleicht sexuelles Empfinden immer mehr zunimmt, sexuelles Verlangen. Und das Ganze mündet dann bei Vollmond, wenn es zum Eisprung kommt, in die Mutterphase. Ja, da wird dann letzten Endes das Gefühl für das eigene Selbst schwächer. Also die Frau tritt in eine selbstlose Phase. Das sexuelle Verlangen kann einen eher liebevollen Touch annehmen. Und es geht in dieser Phase ja eigentlich um die Befruchtung. Und wenn die jetzt aber nicht stattfindet, dann können aber alternativ können Projekte in die Welt gebracht werden. Also es kann dann auch um eine geistige Befruchtung gehen. Ja, oft ist es auch so, dass Frauen in dieser Phase die Männer magnetisch anziehen oder eine ganz besondere Kraft und Energie haben. Und darauf folgt dann, wenn es jetzt eben nicht zur Befruchtung gekommen ist, eine Phase, die nennt man dann die Zauberin-Phase. Ja. Hier bei den Jahreszeiten wäre das dann analog der Herbst. Ja, die Energie zieht sich zurück. Es läuft alles jetzt auf die Monatsblutung hin. Und hier kommt jetzt eher eine introvertierte Phase, wo die Frau sich mehr ihres selbst bewusst wird, sich auf sich zurückzieht. Die Sexualenergien haben jetzt auch einen anderen Touch, eine andere Richtung, weil sie nicht mehr auf eine Befruchtung hinsteuern, sondern und auf eine Selbstlosigkeit, sondern es ist jetzt ja der abnehmende Licht, der abnehmende Zyklus. Sie dienen vielleicht mehr, sag ich mal, der spirituellen oder magischen Entwicklung. Insofern kann die Frau in dieser Phase ihre Sexualenergie magisch nutzen. Ja, das Ganze ist komplex, es ist auch schwierig zu verstehen und gerade wenn wir über Archetypen und solche psychischen Zustände sprechen, dann bin ich mir darüber im Klaren, das Ganze ist jetzt ein Ideal oder eine Schablone. Das ist, kann natürlich sein, dass jetzt von unseren weiblichen Zuschauern die eine oder andere sagt, ah, das merke ich so gar nicht. Oder vielleicht sagt ihr auch doch genau so. Ich zeige ja jetzt nur anhand dieses Eva-Zyklus eine Art Idealbild, mit dessen Hilfe wir uns entlanghangeln. Und ich hatte ja schon gesagt, dann gibt es noch diesen anderen mit dem Mond-synchronen Zyklus, der oft als roter Zyklus bezeichnet wird. Oder ich hatte ihn, wie gesagt, als Lilly-Zyklus bezeichnet. Da, interessanterweise, verhält es sich umgekehrt. Da, bei diesem Lilly-Zyklus, findet die Menstruation, also die Monatsblutung, besser gesagt, bei Vollmond statt und der Eisprung bei Neumond. Das ist genau umgedreht. Und dann analog finden diese anderen Phasen, also dann diese Zauberin-Phase oder Jungfrau-Phase, es ist dann alles vertauscht. Das ist ganz interessant. Das heißt, beim Neumond, wo das Licht gar nicht sichtbar ist, da hat die Frau den Eisprung. Das Interessante dabei ist, diesen Zyklus, den verbindet man mehr mit einem psychischen Zustand bei der Frau, den man jetzt, aber das meine ich liebevoll, nicht in irgendeiner Form wertend, also wenn eher positiv wertend, mit dem einer Hexe, einer Zaubererin verbindet. Damit ist gemeint, die Frau, bei der der Zyklus so ist, da ist ihr Seelenleben und ihr Körper eher darauf eingestellt, die ganzen weiblichen Energien für eine innere Arbeit zu nutzen, während bei dem Eva-Zyklus, wo Eisprung und Vollmond korrespondieren, es tatsächlich eher um Zeugung und Kinderkriegen geht. Was jetzt nicht heißt, dass Frauen, die mit diesem Lilith-Zyklus synchron sind, nicht Kinder bekommen können. Es geht hier wirklich um grobe Schablonen, um Archetypen, aber ich wollte euch das einfach nur mal zeigen, dass es diese beiden Zusammenhänge gibt, weil ich das so äußerst wichtig finde. Und ich hoffe, dass es mir gelungen ist, das auch einigermaßen plastisch und verständlich für euch zu erklären. Ja, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie lässt sich denn dieses Wissen um den Zusammenhang von Mondzyklus und weiblichen Menstruationszyklus eigentlich nutzen? Was haben wir denn davon? Ist ja schön und gut, was der da jetzt geschildert hat, aber wo ist der Nutzen fürs praktische Leben? Und da habe ich jetzt ja, für alle Frauen, die zuschauen, für alle Zuschauerinnen, ein Tipp, eine kleine Hausaufgabe, eine Idee aus meiner therapeutischen Praxis, und zwar folgendes: Besorgt euch einen Mondkalender. Mondkalender kann man kaufen, in gedruckter Form, gibt es auch mittlerweile digital. Und tragt in den Mondkalender, dort wo man ja dann sieht, wann ist Vollmond, wann ist Neumond etc., tragt dort die Eckdaten eures Menstruationszyklus ein. Das bedeutet, tragt ein, wann habt ihr die Regelblutung. Oder, das kann man ja auch mittlerweile, gibt es ja so Apps, die einem berechnen, wann der Eisprung ist etc., wann ist euer Eisprung. Diese Eckdaten tragt ihr ein und dann beobachtet euch selbst. Dann tragt ihr in den Mondkalender ein, wann habt ihr besondere Träume? Wann habt ihr intensive Gefühlszustände? Ja, wann seid ihr total ausdrucksstark, inspiriert, schöpferisch? Wann kommt vielleicht eine depressive Episode, Stimmungsschwankungen, Ängste? Wann ist sexuelles Verlangen besonders stark oder besonders schwach? Wann habt ihr besondere Träume? All diese Sachen, die tragt ihr da auch ein. Und das Ganze macht ihr über einen längeren Zeitraum. Und da sprechen wir von mindestens einem Jahr. Also es ist eine langwierige Geschichte. Und das macht ihr und dann beobachtet ihr einfach mal anhand dieses Mond-Menstruationszyklus-Tagebuch, könnte man das nennen, ob sich dort Muster feststellen lassen. Vor allem könnt ihr damit ja auch ermitteln, seid ihr mit dem Mond synchron, entspricht ihr dem Efeu oder diesem Lilith-Zyklus. Wenn ihr nicht synchron seid, was in unserer Kultur ja bei den meisten Frauen auch der Fall ist, gibt es aber eine Tendenz, findet der Eisprung vielleicht immer kurz nach oder vor dem Vollmond statt? Also gibt es eine Richtung, wo man sagt, ja, ich entspreche eher diesem Zyklus oder eher diesem oder überhaupt gar nicht? Und wenn ja, wie fühlt ihr euch dabei? Und das Ganze kann einfach ein Hilfsmittel sein zur Selbsterforschung, weil genau das brauchen wir: Selbstgewahrwerdung, uns mit uns selbst auseinandersetzen, Reflexion. Und im Falle von Weiblichkeit oder wenn man eine Frau ist, gehört zur Selbstreflexion auch ein reflektierender Umgang mit dem Menstruationszyklus. Das, glaube ich, kann ich mir als Mann erlauben, zu behaupten. Und ja, und alle Männer, die zuschauen, empfiehlt das euren Partnerinnen. Das ist einfach hilfreich. Wir müssen uns unserer wahren und auch göttlichen Natur mehr und mehr gewahr werden und sie wieder in unser Bewusstsein rufen. Und das geht nur, wenn wir auch unser zyklisches Wesen verstehen und akzeptieren. Ja, und jetzt machen wir doch gleich mit unserer mythologischen Reise ins Mysterium der Weiblichkeit weiter. Ja, was wir hier sehen, das ist die schwarze Sarah in Südfrankreich, in Sainte-Marie de la Mer. Und ich habe ja schon mit Frank Stoner mal eine längere Sendung über ja, das Volk und die Kultur der Zigeuner gemacht. Und da ging es dann auch um die schwarze Sarah. Ich will das an dieser Stelle nur noch mal ganz kurz aufgreifen, weil ich es so interessant finde. Also die schwarze Sarah ist eine Heilige, die in Südfrankreich verehrt wird. Und dort in dieser Kapelle in Sainte-Marie de la Mer, wo man dann die schwarze Sarah sozusagen besuchen kann, da wird sie gemeinsam verehrt, auch noch mit drei Marien. Ja, das ist einmal die Maria Magdalena, dann Maria Salome von Galiläa und die Maria des Kleophas. Und ich habe mich lange Zeit gefragt, warum wird die schwarze Sarah gemeinsam mit drei Marien verehrt? Das sind also eigentlich, sind es dann sozusagen vier, ja, man kann Heiliginnen, Göttinnen, könnte man im übertragenen Sinne sagen. Und auch das spielt natürlich auf den Mond an. Die drei Marien spiegeln die drei Phasen des Mondes wider, wenn er sichtbar ist. Also zunehmender Mond, Vollmond, abnehmender Mond. Die schwarze Sarah ist der Neumond. Das wollte ich an dieser Stelle nur noch mal ergänzend auch zu meiner alten Sendung einbringen und euch zeigen. Und wenn ihr, weil vielleicht habt ihr euch schon mal gewundert, dass bei Göttinnen oder bei Heiligen oft nicht nur eine Göttin verehrt wird. Oft ist das so eine Trias oder in diesem Fall eben mit der schwarzen Sarah, mit dem Schwarzmond, auch noch der dunkle Mondaspekt. Das kommt durch die verschiedenen Phasen zustande, die kosmologische Phänomene, in diesem Fall der Mond, haben. Und ja, was wir hier sehen, das ist auch interessant, eines der interessantesten archäologischen Fundstücke Nordeuropas, das ist der Kessel von Gundestrup. Der wurde in Dänemark ausgegraben und ja, Dänemark eigentlich urgermanisches Siedlungsgebiet. Interessanterweise ist dies aber ein Kessel, den man dem keltischen Kulturkreis zuordnet und wo man dann bei näherer Untersuchung des Metalls und der Verarbeitung festgestellt hat, dass er vermutlich aber von den Thrakern hergestellt wurde. Also man geht heutzutage davon aus, dass Kelten bei den Thrakern diesen Kessel haben herstellen lassen, der dann letztlich im germanischen Besitz landete. Eine Theorie sagte dann, dass es vielleicht durch den Völkerwanderungszug der Kimbern und Teutonen nach Dänemark gelangt sein könnte. Spielt an dieser Stelle auch gar keine Rolle. Auch die vielen berühmten Darstellungen von Göttern oder Schamanen oder was auch immer auf diesem Kessel abgebildet ist. Viel interessanter ist der Umstand, dass diese Kessel bei den Kelten und gegebenenfalls auch bei den Germanen eine große mythologische Rolle gespielt haben. Und der Kessel bildet im gewissen Sinne auch die Grundlage dann für das, was später der Heilige Gral ist, der die ganze Gralslegende rund um die Artus-Erzählung ist ja auch entstanden in einem keltoromanisch-christlichen Kontext und stellt in gewissem Sinne eine Fortführung dar dieser keltischen Kessel-Symboliken. Und das zeige ich euch hierbei, weil der Kessel oder dann auch der Heilige Gral, ja, hier sehen wir eine Darstellung von Gralsrittern, ja, gemeinsam mit Artus, die sich auf diese Suche nach dem Heiligen Gral begeben. Diese Darstellungstradition, die bedeutet eigentlich das Weibliche. Der Kessel ist das Weibliche, das Gefäß. Im Falle des Heiligen Grals das Gefäß, welches das Blut Christi auffängt oder beim letzten Abendmahl Verwendung findet. Und da sind wir ganz tief in den verschiedenen Mythologien und Glaubensvorstellungen, nicht nur in christlichen Traditionen, sondern wirklich weltumspannend. Kessel und Gefäße sind immer das Urweibliche. Und besonders schön eben an der Gralserzählung, hier eine andere Darstellung dann vom Heiligen Gral und den Gralsrittern, das ist eben dieser Umstand, dass die Ritter, die ja ein männliches Ideal widerspiegeln, sich auf diese Gralssuche begeben. Und das ist eine spirituelle Suche letzten Endes nach dem spirituell Weiblichen. Also ein Wunsch nach der Vereinigung mit dem Weiblichen. Und wir sprechen hier wirklich über geistige Prozesse. Also die Gralssuche ist das Streben des Menschen nach der Vereinigung von männlichen und weiblichen spirituellen Aspekten. Also insofern eine wunderschöne Erzählung. Und man sieht ja auch in diesem Bild, da seht ihr dann rechts oben den Heiligen Gral und über dem Gral die Taube, die sozusagen auf den Gral herniederfliegt. Das ist der christlichen Symbolik entlehnt, wo die Taube, wenn sie in dieser Form dargestellt wird, den Heiligen Geist symbolisiert. Und ich hatte ja auch schon vorhin gesagt, der Heilige Geist in einigen frühchristlichen Traditionen ist der weibliche Aspekt Gottes. Also hier kommen dann auch zwei Weiblichkeitssymbole zusammen. Taube, Heiliger Geist und der Gral. Und dieser Gral und diese Gralsuche, das ist ja auch wirklich im Mittelalter eine ganz prägende Erzählung, eine archetypische Reise, die die ganze Kultur prägt, die das Verständnis von Rittern, von Männlichkeit prägt und Religiosität ganz neben sag ich mal, eigentlich kirchlichen Liturgie und dem, was die Kirche lehrt, da gibt es diesen Mythos. Das ist ein ureuropäischer Mythos rund um die Suche, vielleicht ja auch nach der verlorenen Muttergöttin, nach dem verloren gegangenen weiblichen Aspekt Gottes. Und interessant ist, dass das Gralsmotiv ja im christlichen Kontext auftaucht, hat natürlich diese keltischen Vorläufer, aber es zeigt doch vielleicht auch, dass die im christlichen Pantheon, wenn man so will, verbannte Muttergöttin oder der verleugnete weibliche Aspekt der Gottheit dann aber vermisst und gesucht wird und dass sich der spirituell suchende Mensch dieser Zeit dessen bewusst geworden ist. Und dann später, dann wandelt sich natürlich auch der Gral in seiner Symbolik, in der esoterischen Tradition zu diesen Gefäßen, die wir aus der Alchemie kennen. Ja, die Alchemie ist ja nicht nur die primitive Vorform der Naturwissenschaft, sondern sie ist eine Art praktische Naturphilosophie, wo sowohl tatsächlich chemisch im Labor gearbeitet wurde, aber halt auch immer geistig. Und man könnte im gewissen Sinne sagen, dass diese ganzen Gefäße, in denen Transformationsprozesse stattfinden, in denen ja sogar Leben in Form des Homunculus, des künstlich erschaffenen Menschen, gezeugt wird, das ist alles eine Fortführung der Gralssymbolik. Und das finde ich einfach super interessant, weil auch hier in einer verschlüsselten Form das spirituell Weibliche auftaucht. Alle Formen von Gefäßen, die stellen immer das Weibliche dar. Und eben halt auch in der Alchemie, die sich ja einer in ihrer Symbolsprache ja oft jetzt schon technischen Geräten bedient, praktisch wie eine Vorform oder Frühform dann später der Naturwissenschaft, dass man aber nicht vergessen darf, dass all diese Geräte letztlich nur Bilder und Allegorien sind für geistige Prozesse und in Form der Gefäße dann immer für weibliche Seelenanteile, Archetypen oder generell das göttlich-weibliche. Und dieses Bild möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Ja, ihr habt es sicherlich schnell erkannt. Wir sehen hier die Kaaba in Mekka, das zentrale Heiligtum des Islam. Und heute in der modernen und auch sicherlich durch Medienpropaganda geprägten Sichtweise ist der Islam häufig so ein Synonym für die Unterdrückung der Frau, für Frauenfeindlichkeit, für ein Patriarchat. Und da wird dem Islam massiv Unrecht getan. Denn ich vertrete den Standpunkt, man muss jede Religion in ihrer Früh- und Entstehungsform betrachten und nicht nach späteren Entwicklungen primär bewerten. Also natürlich im Wahhabismus wird die Frau massiv unterdrückt, das stelle ich nicht in Abrede. Aber wenn wir jetzt schauen, als der Islam entstand, der Frühislam, da hat in der arabischen Gesellschaft, haben die islamischen Gesetze eigentlich zu einer Aufwertung der Stellung der Frau geführt. Aber, also es ist so ein Aspekt dabei. Der andere Aspekt ist aber auch der, natürlich ist der Islam und das Gottesbild des Islams, das ist ja eng verwandt auch mit dem jüdischen und christlichen und das ist eine patriarchalische Tradition oder ein eher tendenziell männlich verstandener Gott, wobei Allah als Gott des Islam wirklich eigentlich transzendent und abstrakt ist. Also wir reden hier wirklich über theologische Feinheiten, die schwierig zu bewerten sind. Tatsache ist, Mekka war, bevor Mohammed es dann erobert hat und für den Islam in Besitz genommen hat, da war rund um die Kaaba ein Heiligtum von Göttinnen. Unter anderem wurde da die Kibele verehrt. Und es hieß, dass dort 360 Götzenbilder waren von vermutlich weiblichen Gottheiten. Und der islamischen Legende nach hat Mohammed die dann alle zerstört, bis auf eine. Es gab dann auch eine Figur der Maria, die hat er stehen lassen, was auch diese enge Verwandtschaft von Frühislam und Christentum wieder zeigt. Und man könnte auch davon sprechen, dass hier praktisch ein altarabischer Kult, der um Göttinnen, der um den weiblichen Aspekt Gottes geht, ersetzt wurde vielleicht durch einen männlich betonten Kult oder müsste man vielleicht auch eher sagen, ein die Gottheit abstrakt verehrenden Kult. Aber das sind schwierige Fragen und ich will hier auch gar nicht jetzt werten. Was ich aufzeigen wollte, ist, dass es selbst in einer Tradition wie den Islam, die heute als ja doch eher frauenfeindlich immer gezeigt wird, in den Wurzeln doch auch eine kultische Nähe gibt, auch zum weiblichen Gottesaspekt. Selbst wenn die Nähe darin besteht, dass dieser verneint wird, aber wir finden das in den Erzählungen. Und auch hier ganz interessant, die zentralen Symbole des Islam, Halbmond, ja, und fünfzackiger Stern. Der Mond, der Halbmond, die Mondsichel ist natürlich das Symbol für den Mond. Der fünfzackige Stern, das ist in allen esoterischen Traditionen das Symbol für die Venus. Ja, also das Wappen, wenn man so will, des Islam ist Mond und Venus. Sind die beiden weiblichen Planetenprinzipien. Das ist eigentlich das weibliche Prinzip. Und auch die Farbe Grün, die als Farbe des Islam gilt, gilt als Farbe der Liebe und der Farbe der Venus. Und wenn wir einmal schauen, dass die Wochentage Planetenprinzipien entsprechen, also Montag, der Mond, Sonntag, die Sonne, ja, und so weiter, Saturn, der Samstag, dann haben wir beim Freitag die Freya, die Venus, und Freitag, der Venustag, ist der Gebetstag im Islam. Da kann man ja mal drüber nachdenken, wie da vielleicht im Frühislam eigentlich mal die Zusammenhänge gewesen sein könnten. Jetzt, liebe Freunde, wollen wir auf einen der spannendsten Teile dieser Sendung eingehen, nämlich auf zwei Märchen, die ich mit euch besprechen möchte. Zum einen, ihr kennt es schon an dem Bild, das Märchen Schneewittchen und die sieben Zwerge, und zum anderen das Märchen Dornröschen. Und ich werde jetzt einfach mal voraussetzen, dass ihr diese Märchen in ihren Grundzügen kennt, weil aus zeitlichen Gründen, ich kann jetzt nicht beide Märchen komplett durchsprechen, sondern möchte mehr auf einzelne Aspekte hinweisen. Und zwar verfolge ich die These, dass es sich bei diesen beiden Märchen, und da wird es sicherlich auch noch andere Märchen geben, auch nicht nur im deutschen Kulturkreis, um weibliche Initiationserzählung handelt. Ich habe ja schon viele Sendungen auf meinem Kanal verfolgen können, wo es immer wieder um Initiation geht. Zuletzt beispielsweise Platon und die Truman Show war so eine exemplarische Sendung davor. Aber ihr habt es vielleicht auch bemerkt, es ging eigentlich nie darum, dass eine Frau initiiert wird. Und diesen Mangel möchte ich jetzt in dieser Sendung praktisch nachholen oder aufheben. Und der interessante Faktor ist, die weibliche Initiation in die Mysterien, die läuft in ihren Grundzügen natürlich ähnlich wie die männliche. Sie unterscheidet sich aber in einem besonderen Punkt, nämlich darin, dass es bei der weiblichen Initiation viel um den Menstruationszyklus geht. Und auch in diesen beiden Märchen, die ich euch vorstellen möchte, geht es letztlich auch um das Geheimnis der Menstruation. Und bei Schneewittchen, da ist ja die Erzählung so, da ist es eine Königin, die lehnt aus so einem Fenster, der Fensterrahmen ist aus schwarzem Ebenholz, dann sticht sie sich beim Nähen mit der Nadel in den Finger und ein Blutstropfen fällt in den Schnee und dann wünscht sie sich ein Töchterchen, so schwarz wie Ebenholz, so weiß wie der Schnee und so rot wie das Blut. Und dann wird die wunderschöne Schneewittchen, in Neudeutsch übersetzt müsste es Schneeweißchen heißen, also oder Schneeweiß. Die wird dann geboren und ist wunderschön und hat blutrote Lippen und schwarzes Haar wie Ebenholz und ganz weiße Haut. Die Königin stirbt dann. Der König, der Vater von Schneewittchen, heiratet eine neue Frau. Das ist dann sozusagen ja, die böse Alte, die ist ganz eitel, hat einen Spiegel, der mit ihr spricht, fragt dann immer Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und dann sagt der Spiegel halt immer, ja, dass dieses Schneewittchen ist noch schöner, ja, du bist die Schönste hier, aber Schneewittchen ist noch tausendmal schöner. Und diese narzisstische, böse Alte, die gerät in Eifersucht und trachtet dann Schneewittchen nach dem Leben. Also beauftragt einen Jäger, dass er Schneewittchen im Wald ermorden soll und ihr Herz und Lunge von Schneewittchen als Beweis bringen soll. Der Jäger hat aber Mitleid, tötet dann ein Reh, bringt der bösen Königin dann Herz und Lunge eines Rehs, Und sie glaubt dann, Schneewittchen wäre tot, befragt dann aber demnächst erneut diesen Spiegel, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und dann heißt es halt wieder, Schneewittchen ist noch schöner. Und Schneewittchen, die ist zu diesem Zeitpunkt 7 Jahre alt. So heißt es im Märchen, 7 ist natürlich die okkulte Zahl. Viele Initiationsreisen beginnen mit 7 oder mit 12, also wo diese speziellen Zahlen dann erreicht sind. Und Schneewittchen findet dann so eine kleine Behausung im Wald. Dort wohnen die 7 Zwerge. Die sind aber gerade nicht zu Hause, die 7 Zwerge, sondern die sind im Bergwerk. Und da merkt man schon die Symbolik, die 7 Zwerge, die als Bergleute arbeiten, das sind die 7 Planetenprinzipien. Und die Arbeit im Bergwerk verbindet sie mit den Metallen in der Vorstellungswelt. Der Alchemie ist jedes Metall einem Planeten zugeordnet. Also Mars ist Eisen, Venus ist Kupfer, Jupiter ist Zinn und so weiter. Mond ist Silber, Sonne ist Gold, Saturn ist Blei. Merkur ist Quecksilber, so, und diese Metalle, die reifen und wachsen heran in den Bergen und werden von den Zwergen, also mythischen Planetenwesen, dann geborgen. Und die 7 Zwerge sind aber gerade nicht zu Hause, als Schneewittchen da reinkommt, und da ist aber der Tisch gedeckt, die 7 Tellerlein, und Schneewittchen isst von den Tellern, von jedem Teller so ein bisschen, und dann wird sie müde und versucht sich in die Betten der Zwerge zum Schlafen zu legen, und kein Bett passt. Das eine ist zu lang, das andere zu klein. Am Ende ist es das 7. Bett, also das Bett des 7. Zwerges, welches passt. Und dort legt sich Schneewittchen rein und schläft. Und um das mal nochmal zu erklären, was bisher so an Symbolik schon aufgetaucht ist: Schneewittchen hat also diese 3 Attribute, schwarz, weiß und rot zu sein. Und das ist wieder eine Anspielung auf die dreifaltige Göttin, wie die 3 Marien, die 3 Zustände des sichtbaren Mondes, wobei das Schwarz vielleicht auch auf den Neumond anspielt. Man könnte dann als 4. Element die böse Stiefmutter als ein negatives Prinzip oder als schwarzes, dunkles auch mit in die Deutung hineinnehmen. Aber es geht um eine Art Dreifaltigkeit, eine Dreifaltigkeitsgöttin, wenn man so will. Und die 7 Zwerge, wie gesagt, sind natürlich die 7 Planetenprinzipien oder auch als Bergleute 7 Metalle. Und wenn nun Schneewittchen von den Tellerchen der 7 Zwerge kostet, dann durchläuft sie in dem Initiationsprozess die 7 Planetenstufen. Ja? Das heißt, sie kostet praktisch von jedem Planetenprinzip. Sie muss die 7 Stufen nehmen. Und so isst sie von jedem Tellerlein. Und interessanterweise heißt es auch im Märchen, dort steht Wein, also sie trinkt auch Wein. Ist ja auch bekannt eben aus der Eucharistie, der Wein, und sicherlich Rauschtränke sind aus vielen Initiationsriten bekannt. Und nun verfällt sie in einen Schlaf und legt sich ins 7. Bett. Der 7. Zwerg ist der 7. Planet. Ja, in der mittelalterlichen Astrologie gibt es eben diese 7 Planeten, Sonne und Mond dazugerechnet. Und der 7. ist der Saturn, der Hüter der Schwelle, der Herr der Materie. Und es ist bezeichnend, Schneewittchen ist nun mal inkarniert, sie ist in der Materie, und sie muss auch das durchlaufen. Also es ist klar, sie legt sich ins Bett des 7. Zwergs, sie legt sich zum Schlaf in die Materie. Und nun kommen die Zwerge dann zurück von ihrem Arbeitstag und finden das Schneewittchen im 7. Bett liegen. Und das seht ihr auf diesem Bild. Und wecken Schneewittchen und halten auch ihre 7 Lämplein hoch. Und auch hier sieht man eigentlich die Initiationssymbolik. Sie wird mit dem Licht aus dem Dämmerschlaf der Materie geweckt. Und die Zwerge, die finden Schneewittchen total toll und hübsch und wollen ihr nur Gutes und bieten ihr dann an, liebes Schneewittchen, wenn du jetzt für uns hier praktisch kochst und putzt und reine machst, also sozusagen die Hausfrau, Frauenrolle übernimmst, dann kannst du bei uns wohnen und dir wird nichts geschehen. Und Schneewittchen nimmt das an und lebt dann glücklich bei den Zwergen. Das sieht man jetzt hier, serviert den Zwergen gerade Essen und reift heran. Jetzt ist es aber so, dass die böse Schwiegermutter, die trachtet ihr nach wie vor nach dem Leben. Und die findet dann raus, wo Schneewittchen wohnt. Und die Zwerge, die haben Schneewittchen schon gewarnt. Die haben gesagt, liebes Schneewittchen, immer wenn wir außer Haus sind, weil wir am Bergwerk arbeiten, dann lasst niemanden rein. Es ist natürlich ein Kindermärchen. Man hat ja auch die Kinder früher davor gewarnt. Lasst keine Fremden ins Haus, wenn ihr allein zu Hause seid. Aber das ist nur eine sehr oberflächliche Deutung. Und die böse Stiefmutter, die verkleidet sich jetzt als altes Weib, und klopft dann beim Schneewittchen, an die Tür und tut das dreimal. Die verübt drei Mordanschläge auf Schneewittchen. Und Schneewittchen überlebt die ersten beiden. Und das erste Mal klopft sie an die Tür und bietet Schneewittchen so einen Schnürriemen an. Ja, früher haben Frauen so Kleider getragen, die geschnürt werden. Ja, es ist sozusagen ein Äquivalent auch vielleicht zu einem Gürtel. Ja. Und Schneewittchen ist ganz naiv und nimmt den dann an und lässt sich von der als alten Frau verkleideten bösen Schwiegermutter dann sozusagen zusammenschnüren. Und die schnürt Schneewittchen so fest, dass Schneewittchen praktisch erstickt und tot umfällt. Dann kommen die Zwerge nach Hause, finden sie da liegen, lösen die Schnüre und Schneewittchen wacht nochmal auf. Also die war nur ohnmächtig, ist nicht wirklich gestorben. Und jetzt beim zweiten Mordanschlag. Da kommt dann die böse Alte und bietet ihr einen Kamm an und sagt: Mensch, du hast so schöne Haare, Schneewittchen, lass mich die doch für dich kämmen. Und das naive Schneewittchen lässt sich die Haare kämmen. Und dieser Kamm ist vergiftet und vom Gift getroffen, fällt Schneewittchen wieder scheinbar tot zu Boden. Die Zwerge kommen, finden sie dort liegen, beleben sie wieder, indem sie diesen Kamm aus ihrem Haar entfernen. Und nun kommt es zum dritten Mordanschlag sozusagen, und das ist so der bekannteste. Die böse alte Königin kommt verkleidet wieder so als Mütterchen und bietet Schneewittchen einen vergifteten Apfel. Und der Apfel hat zwei Seiten. Die eine Seite ist weiß, die andere ist rot. Die rote ist die vergiftete, und Schneewittchen ist mittlerweile misstrauisch. Man hat ja schon zweimal versucht, sie umzubringen. Und die Hexe trickt, also die alte ist ja keine Hexe in dem Sinne, aber die alte böse Schwiegermutter trickst sie dann aus und sagt: Hier, ich schneide ihn in zwei Hälften. Guck, du kriegst die schöne rote, ich esse die weiße. Und dann isst die böse natürlich nur die weiße, nicht vergiftete Seite. Schneewittchen isst oder beißt in diese rote Seite des Apfels und fällt nun tatsächlich tot um. Das sehen wir auf diesem Bild. Der Mordanschlag, der dritte Mordanschlag, ist geglückt. Jetzt kommen die Zwerge nach Hause und diesmal schaffen die Zwerge es nicht, sie wieder zu beleben. Und sie trauern um Schneewittchen. Sie haben Schneewittchen halt geliebt, vielleicht nicht im erotischen Sinne, aber sie war ja sowas wie ihr Adoptivkind, könnte man sagen. Und sie lassen einen gläsernen Sarg anfertigen, in den sie Schneewittchen aufbahren. Den positionieren sie da irgendwo im Wald. Und immer ein Zwerg, der wacht an diesem gläsernen Sarg, damit ja dem Leichnam von Schneewittchen nichts passiert. Und irgendwann kommt ein Prinz, oder ich bin nicht sicher, ob es vielleicht sogar ein König ist, aber ich glaube, es ist ein Prinz vorbei. Der sieht dort das tote Schneewittchen liegen in diesem Sarg, und der verliebt sich unsterblich in ihren Anblick. Und er bittet die Zwerge, ob er doch diesen Sarg mitnehmen darf. Er möchte diesen Anblick dieser wunderschönen Schneewittchen nicht mehr missen. Und die Zwerge, die haben sich irgendwann dann auch mit ihrem Tod abgefunden und willigen ein. Und dann geht das Märchen weiter. Dann lässt jetzt der Prinz oder König, der lässt den gläsernen Sarg von Schneewittchen von seinen Dienern vorttragen, ne, so von seinem Tross. Und einer, der den trägt, der stolpert. Und in dem Moment, wo der stolpert, da kippt der Sarg irgendwie nach vorne. Und das vergiftete Apfelstück, das im Rachen wohl von Schneewittchen festhing, das ploppt raus und sie wacht auf und ist lebendig. Und der Prinz ist überglücklich und Schneewittchen ist überglücklich. Die beiden verlieben sich ineinander. Er führt sie heim und nimmt sie zur Frau. Und zu ihrer Hochzeitsfeier wird dann natürlich eine große Gesellschaft eingeladen. Und auch die böse Schwiegermutter wird eingeladen. Und als die dann kommt und dort Schneewittchen erblickt, ist die natürlich auch wieder aus dem Häuschen, dass Schneewittchen schon wieder ihren Mordanschlag überlebt hat. Und zur Strafe für ihre bösen Taten werden ihr dann glühende Pantoffeln aus glühendem Metall angezogen, und sie muss darin so lange tanzen, bis sie tot umfällt. Und diesen ganzen Sachverhalt, das war jetzt so das Märchen im Schnelldurchlauf, den möchte ich euch erklären. Wie gesagt, die Zwerge sind Planetenprinzipien, es geht um Initiation und es geht um drei Mordanschläge. Und die Gegenstände, mit denen die verübt werden, interessanterweise ein Schnürriemen, den man auch äquivalent zu einem Gürtel, ja, interpretieren könnte, ein Kamm und ein Apfel, sind alles Attribute der Göttin Venus oder Aphrodite, der Göttin der Liebe, Weiblichkeit, und auch weiblichen Sexualität. Und die böse Alte, die könnte man auch mal anders deuten, dass sie nicht böse in dem Sinne ist, sondern da es sich um ein Initiationsgeschehen handelt, ist sie diejenige, die Schneewittchen, die Neophytin, initiiert. Sie ist sowas wie die Hierophantin, die Hohepriesterin, die weise Alte, die Hexe. Auf den ersten Blick böse, aber sie ist auch die weise Frau, die die junge Frau ins Frausein und die Mysterien der Weiblichkeit initiiert. Sie überreicht ihr die drei Attribute der Venus. Sie macht aus Schneewittchen, Schneeweißchen, der jungfräulichen Reinheit, die Liebesgöttin, wenn man so will. Ja, die Aphrodite, sie überreicht ihr das. Und Schneewittchen muss in der Initiation, wie alle Initianten, das Stirb und Werde durchleben. Ich habe hier auf dieser Abbildung, wo man ein Schneewittchen in dem gläsernen Sarg sieht, auch noch aus einem englischen Tracing Board aus der Freimaurerei aus dem dritten Grad den Sarg zum Vergleich. Ja, der dritte Mordanschlag endet im Sarg. Das sind auch die drei Initiationsstufen der Freimaurerei, wenn man so will. Und das ist so interessant, weil diese ganzen Initiationssymboliken hier drin sind. Und man kann auch sagen, der rote Apfel oder die rote Apfelhälfte, an der Schneewittchen dann am Ende stirbt, also scheinbar stirbt, symbolisiert durch die Farbe des Blutes die Menstruation. Die alte Frau, die Hexe, weiht die junge Frau ins Mysterium der Menstruation und den weiblichen Zyklus ein und lässt sie rituell sterben. Und dann als Frau wird sie wiedergeboren. Und interessanterweise bei ihrer Wiedergeburt, geistigen Wiedergeburt könnte man auch sagen, als Frau, nun als menstruierende Frau, als sexuell erwachte Frau, als Frau mit Venus-Attributen, kommt der Prinz, der sie erlöst, der sie mitnimmt, der sie ehelichen will. Nun heiratet Schneewittchen und erlebt auch dadurch eben ja, das Geheimnis der Liebe. Und dieser Prinz ist eben auch ein Faktor. Erst die initiierte, menstruierende Schneewittchen sozusagen ist dann auch diejenige, die geheiratet wird. Das unschuldige Kind bei den Zwergen im Dämmerschlaf der Materie. Das ist eben halt noch nicht das Schneewittchen, was man heiraten kann. Das ist noch ganz ein kleines Mädchen, wenn man so will. Die ist wunderschön und rein, aber sie ist eben halt noch keine Initiierte. Und ein Faktor hatte ich noch vergessen, das ist auch ganz interessant. Als Schneewittchen dann noch im Sarg liegt, bevor der Prinz kommt, da kommen drei Vögel an den Sarg, um sie zu betrauern. Eine Eule, ein Rabe und eine Taube. Die Taube, hatten wir schon gesagt, ist der Heilige Geist, die Weiblichkeit. Die Eule als Eule der Minerva, auch ein Attribut der Weisheitsgöttin. Und auch der Rabe lässt sich sicherlich auch einer weiblichen Gottheit zuordnen. Also wir sehen hier in dieser ganzen Schneewittchen-Erzählung auf interessantester Weise das ganz klassische Initiationserleben, wie es in vielen Erzählungen und Heldenreisen geschildert ist, aber eben als Initiationserleben der Frau mit diesem wichtigen Faktor der Einweihung ins Mysterium des Menstruationszyklus. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal eben erwähnen, es ist unheimlich wichtig, dass wir Initiationen haben in unserer Kultur. Das ist alles verloren gegangen. So wie es männliche Initiationen in die Vaterrolle, ins Kriegersein symbolisch bedarf, so braucht es im Fall des Weiblichen auch Initiationen ins Menstruationsgeschehen. Und eigentlich müssen die alten Frauen die jungen Frauen einweihen und fördern und auch mit den Mysterien der Liebe vertraut machen. Man kann sich ja vielleicht fragen, oder Frau kann sich besser gesagt fragen, oder liebe Zuschauerin, wie war das in eurem Fall? Ist das geschehen? Gab es alte und weise Frauen, die euch eingeweiht haben? Oder wart in diesen Prozessen eigentlich nur auf beschämende Weise oder ablehnende Weise, wie das häufig heutzutage geschieht, ausgeliefert, was ich persönlich ja, traurig finden würde. Aber es sind wichtige Fragen. Und kommen wir doch nun zu dem zweiten Märchen, das ich euch vorstellen wollte, Dornröschen. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte, anders als Schneewittchen, aber auch hier geht es, ihr ahnt es schon, um weibliche Initiation. Und vor allem in Verbindung wieder mit dem Menstruationszyklus. Und hier ist es so, hier ist ein König. Und im König wird ein wunderschönes Töchterlein geboren, das dann später Dornröschen genannt wird. Und er veranstaltet zu ihrer Geburt ein Freudenfest und er lädt die weisen Frauen des Landes ein. Das ist auch interessant, überhaupt diese Märchenwelt Alteuropas, wenn man so will. Ja, gerade beim Dornröschen. Märchen, da weiß man, das haben zwar die Gebrüder Grimm in einer hessischen Fassung festgehalten, es gibt aber auch französische Quellen zu diesem Märchen und es gibt in Großbritannien und selbst bis nach Griechenland Varianten und in Russland Varianten der Dornröschen-Erzählung. Also das ist wohl ein kulturübergreifendes europäisches Erbe, jetzt aber eben durch die Gebrüder Grimm in einer germanisch-deutschen Fassung dann verschriftlicht. Und da gibt es eben halt weise Frauen des Landes. Also finde ich schon mal interessant. Wo frage ich mich, wo sind die weisen Frauen unseres Landes heute? Ich sehe in Medien und Politik ja die erschreckenden Gegenbilder dazu. Na jedenfalls, der König lädt nun die weisen Frauen ein. Und das sind 13 an der Zahl. Er hat aber nur goldene Teller, von denen die essen sollen, in der Anzahl von 12. Und deshalb macht sich der König das einfach und lädt die 13. weise Frau nicht ein. Jetzt ist es so, wir sind dann da alle am Feiern und die weisen Frauen haben alle einen wunschfreien, magischen Wunsch. Und die eine wünscht Dornröschen, dass sie schön ist, die andere, dass sie tugendhaft ist und klug. Also sie kriegt jetzt all die positiven Attribute einer Frau. Und als die 11. Frau gerade auch ihren Wunsch geäußert hat, da stürmt die 13., die nicht eingeladen wurde, wütend rein und äußert ihren Wunsch. Und sie sagt, Dornröschen wird im Alter von 15 Jahren sich mit einer Spindel in den Finger stechen und tot umfallen. Und dann geht sie wieder raus. Alle vor Ort sind zutiefst erschrocken. Und die 12. Frau, die hatte ja ihren Wunsch noch nicht geäußert. Und die 12. Frau, die wünscht sich dann, dass der Wunsch der 13., dass Dornröschen tot umfällt mit 15, abgemildert wird und ändert den dann ab. Sie kann den per Wunsch nicht aufheben, aber sie sagt, dass Dornröschen in einen 100-jährigen Schlaf verfallen wird. Entschuldigung. Und so geschieht es dann auch. Also das kann man dann nicht mehr verhindern. Dornröschen reift heran zu einer wunderschönen, tugendhaften, klugen, jungen Frau. Und im Alter von 15, an ihrem 15. Geburtstag, die Eltern sind zufällig gerade nicht im Hause, König und Königin, da steigt sie in der Burg oder dem Schloss, in dem sie liegt, ein Turm empor. Und oben im Turm, da findet sie so eine alte Frau, die sie gar nicht kennt, mit einer Spindel. Und man muss dazu sagen, der König hatte als Vorsichtsmaßnahme alle Spindeln im Königreich ja, verboten und verbieten lassen. Und eigentlich gibt es da gar keine Spindel mehr. Aber oben im Turm ist nun das alte Mütterchen mit der Spindel. Und Dornröschen, unschuldig wie sie ist, geht hin und sagt: Mensch, Mütterchen, was machst du denn da? Schau doch mal. Und die gibt ihr die Spindel. Dornröschen sticht sich in den Finger. Und wie sie sich sticht, fällt sie um in diesen 100-jährigen Dämmerschlaf. Und alle im Schloss, auch König und Königin, die dann reinkommen, das ganze Personal, Köche und sonst wer, die fallen alle in diesen Dämmerschlaf, selbst die Fliegen an der Wand. Und dann wachsen so riesige Rosendornenbüsche rund um das Schloss, sodass da auch niemand mehr rein kann. Und jetzt mache ich mal einen kurzen Break und versuche das Ganze mal zu deuten. Worum es in dieser Erzählung geht, ist auch wieder archetypisch. Hier ist der Vater, der im gewissen Sinne verhindern möchte, dass seine Tochter zur Frau wird. Sie wird nämlich dadurch zur Frau, dass sie sich in den Finger sticht, Blut vergießt, also ihre erste Monatsblutung hat. Und das versucht er zu verhindern, indem er die ganzen Spindeln im Königreich verbietet. Das versucht er aber auch durch eine andere Maßnahme schon zu verhindern. Und zwar indem er nur 12 weise Frauen einlädt. Die weisen Frauen in ihrer Zahl 13 symbolisieren die 13 Mondmonate. Die 12-Zahl ist das solare Jahr aus 12 Monaten. Der König ist das solare männliche Prinzip. Und er versucht nun, hier ist auch eine kalendarische Symbolik, das Mondjahr, das weibliche Prinzip, zu beschneiden, indem er den 13. Monat weglässt. Er lädt nur 12 weise Frauen ein. Und das rächt sich eben, wenn man das tut, wenn man den weiblichen Aspekt der Natur, wenn man das lunare Prinzip beschneidet und einen Teil davon verleugnet, dann führt das zum Tod, vom Tod zum Tod von Dornröschen. Das zeigt auch hier symbolisch einen gewissen Widerstreit, vielleicht zwischen Patriarchat und Matriarchat, solar ausgerichtetem Kultus gegen lunaren Kultus, Weisheit des Mannes, des Königs gegen Weisheit der Frauen, der weisen Frauen. Also es ist ein interessanter, verwickelter Erzählstoff. Und auch die Spindel, an der sie sich dann sticht, hat natürlich eine interessante Bedeutung. Auf einer Spindel wird ein Faden, ein Garn gesponnen. Und das wird spiralförmig gemacht. Und ich hatte schon gesagt, die Spirale ist diese fraktale Struktur im Kosmos, die eben durch den weiblichen Zyklus auch symbolisiert wird oder im Menschen dann zu tragen kommt. Das ist also ein kosmologisches Symbol. Das ist auch die kosmische Ordnung, die Spirale dann auch der Menstruationszyklen einer Frau. Und da muss sich Dornröschen dann in den Finger stechen. Und auch das in den Finger stechen ließe sich vielleicht auch ein bisschen psychoanalytisch im Sinne des Sexualaktes deuten oder einer dann eben erwachenden Sexualität. Interessant ist auch die Zahl 15. Mit 15 kann man grob sagen, setzt die erste Periode an. Natürlich heute alles auch wieder verschoben, mittlerweile glaube ich schon mit 12, aber ich glaube 15 als Mittelwert kann man sagen. Und auch in Bezug auf den Mond, der 15. Tag eines Mondmonats ist dann, wenn Vollmond ist und wenn im Sinne vielleicht ja auch dieses, ich hatte es ja Eva-Zyklus genannt, der Eisprung stattfindet. Also Dornröschen wird praktisch jetzt initiiert und verfällt aber in den Dämmerschlaf. Und hier ist es ähnlich wie bei Schneewittchen, sie muss aus diesem Schlaf erweckt werden durch einen Prinzen. Ich hatte ja schon gesagt, da ist jetzt diese Dornenhecke rund um das Schloss und viele Prinzen in den 100 Jahren, die sie im Dämmerschlaf liegt, die versuchen vergeblich, sie zu retten und sterben dann elendig in diesen Dornen. Aber ausgerechnet an dem Tag, wo sie schon 100 Jahre, wie es diese Prophezeiung oder dieser Fluch dann ja besagt hat, schläft, kommt ein Prinz, der schafft das und küsst Dornröschen wach und die beiden heiraten und lieben sich. Und die weibliche Initiation ist vollendet hier auch. Es ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, aus dem 19. Jahrhundert von einem englischen Maler, The Sleeping Beauty. Es ist dann auch im europäischen ja, Verständnis irgendwie, das Dornröschen ist irgendwie für die schlafende Schönheit. Und auch die Rosen haben natürlich auch irgendwo eine sexuelle Bedeutung. Zum einen die Schönheit der Rose, vielleicht das Weibliche, die Dornen der Rose könnte man auch als ein Phallussymbol deuten. Aber Rosen sind auch, denken wir nur an Rosenkreuzer, ein religiöses, christliches Symbol. Da steckt wirklich unheimlich viel drin in dieser ganzen Erzählung. Und ich wollte euch diese beiden Märchen eben einfach mal zeigen, um zu verdeutlichen, in unserer abendländischen Volkstradition, und ich betone es, in der Tradition des Volkes, Dort gibt es das Wissen um die weisen Frauen. Es gibt das Wissen um die Mondkräfte, das Lunare. Und es gibt das Wissen um weibliche Initiation. Und genau wie auch männliche Initiation, das Ganze ist mehr oder weniger in Vergessenheit geraten. Es wird nicht mehr praktiziert, aber es ist wichtig, dass es uns bewusst ist, dass wir es zurückholen und es leben. Und ausgehend von dieser Spindel, die schon im Dornröschen-Märchen vorgekommen ist, möchte ich euch das hier zeigen. Das sind die drei Mäuren oder ihr im nordisch-germanischen Äquivalent die drei Nornen, die drei Schicksalsgöttinnen, die den Schicksalsfaden weben. Und hier sind sie dann dargestellt in verschiedenen Lebensaltern und mancher Überlieferung teilen die sich dann auch gemeinsam nur ein Auge und einen Zahn. Da habe ich auch länger mal drüber nachgedacht. Das ist auch sehr interessant. Das deutet dann wieder auf den Mond hin. Ja, weil der Mond hat nur einen Körper, aber drei Lichtphasen. Also die drei Zustände müssen sich denselben Materiekörper teilen. Da könnte man länger drüber philosophieren. Ich wollte es euch zeigen, dieser Faden und die Spindel sind als Attribute weiblicher Göttinnen und spiritueller Weiblichkeit zu verstehen, die das Weibliche mit dem Schicksal und dem Wissen um das Schicksal verknüpfen. Und hier geht es dabei vor allem um die Spirale. Hier nochmal Darstellung der Spirale. Denn das ist eben die zyklische Natur unserer Schöpfung. Und das spirituell Weibliche hat das Wissen darum. Die Frau hat die Spindel oder diese Schicksalsgöttinnen. Unten sehen wir hier auch nochmal die Fibonacci-Reihe. Also die ganze heilige Geometrie ist da drin. Und insofern nochmal ein Appell an unsere weiblichen Zuschauer, an die Frauen da draußen. Früher war es doch so üblich. Ja, Großmutter hat gestrickt und genäht. Und das ist ja heute total verpönt. Da tut man dann ja so, ja, eine Frau, die näht, strickt, webt, die ist ja unemanzipiert oder ein blödes Mütterchen. Denk doch mal darüber nach. Das kann man ja auch als eine spirituelle Betätigung sehen. Ja, im Zen-Buddhismus beispielsweise, wird gegärtnert als spirituelle Praxis. Es gibt spirituelles Bogenschießen, spirituellen Schwertkampf für Männer. Es gibt viele Tätigkeiten, die man aus einem spirituellen Bewusstsein heraus tun kann. Und diese ganze Arbeit mit Fäden, Nähen, Stricken, Häkeln ist urweiblich. Sie ist urweiblich, weil es die Frau auf allegorisch-symbolischer Ebene mit dem Wissen um die Schöpfungsspirale verbindet. Und deshalb mein Tipp an alle Frauen: Überlegt doch mal eure persönliche Haltung zum Stricken. Man kann es so sehen, wie ich es sehe. Man kann es auch so sehen, wie es modern gesehen wird, als ob es ein Rückschritt wäre, wenn die Frau mal strickt. Ich empfehle es euch nicht, weil ich sage, Frauen taugen nicht zu anderem und müssen zurück an Herd. So ist das überhaupt nicht zu verstehen. Es geht darum, dass ich darauf hinweisen möchte, dass in den Volksüberlieferungen und auch in den traditionell überlieferten Tätigkeiten, die man jetzt als typisch weiblich oder typisch männlich so überliefert hat, da ist ein Urwissen drin. Und hierbei geht es bei der ganzen Arbeit mit Fäden um das Urwissen, um die zyklische Natur der Welt, der Schöpfung und auch der Frau. Die Frau, die ihren Periodenzyklus durchlebt, nimmt teil am Stirb und Werde der Welt. Und dessen sollte man sich bewusst sein. Und das hier ist das genaue Gegenteil. Jetzt sehen wir moderne Verhütungsmittel. Das kleine Gerät oben nennt sich bezeichnenderweise auch noch Spirale. Unten sehen wir die Pille. Ich werde jetzt nicht im Detail erklären, wie Spirale und Pille funktionieren. Was ich euch damit zeigen will, dass ein Verhütungsinstrument, welches den weiblichen Zyklus stört und unterbindet, auch noch Spirale heißt, das ist schon fast zynisch. Das Problem an den Verhütungsmitteln ist, Und ich will hier jetzt nicht einseitig alles verteufeln, sondern ich will, mir geht es ja darum, euch die spirituelle Dimension von Weiblichkeit aufzuzeigen. Die Verhütungsmittel unterbinden den weiblichen Zyklus auf verschiedene Weise oder stören ihn oder gaukeln dem Körper der Frau hormonell Zustände vor, die halt nicht gegeben sind. Und wenn eine Frau jetzt diese Verhütungsmittel benutzt, dann unterbindet sie ihre Verknüpfung mit der göttlichen Schöpfungsspirale, mit dem Urwissen der Weiblichkeit, mit der großen Göttin. Und hier wird das Zyklische, ja, das ja diese Spiralform hat, durch das Lineare ersetzt. Und das vermeintlich männlich-Lineare, wobei ich auch denke, dass auch Männer Zyklen unterworfen sind, die vielleicht anders gestaltet sind. Aber das ist dieses Lineare aus der technisierten, industrialisierten Welt. Es gibt eine getaktete Woche, da hat man zu funktionieren. Es gibt einen Fortschritt, eine Linie, aber das Leben läuft eben spiralförmig. Und das zu spüren und zu erleben, macht eben gerade das Weibliche aus. Und deshalb meine Warnung, wenn man solche Verhütungsmittel benutzt, und da will ich jetzt niemanden von abraten oder zuraten und ich will es auch nicht werten, ne? Es hat ja auch Vorteile verschiedenster Art, aber meine Warnung ist, tut es mit dem Bewusstsein, was ihr da spirituell dann auch tut. Und nicht einfach so leichtfertig im Sinne von Klasse, ich werfe mir die Pille rein und kann Sex haben, wann ich will. Man greift damit in die zyklische Natur, in die Conditio Humana tatsächlich ein. Und jetzt wollte ich euch das hier noch zeigen. Das finde ich auch ganz interessant. Ihr seht auf der einen Abbildung ja, die praktisch die weiblichen Geschlechtsorgane von innen, die Eierstöcke und diesen biologischen oder anatomischen Aufbau. Und interessanterweise erinnert das an manche Darstellungen, auch hier habe ich den Teufel aus dem Rider-Waite-Arrow, der Teufelshörner oder auch von Göttinnen. Das heißt, in den alten Kulturen scheint auch ein anatomisches Wissen vorhanden gewesen zu sein, über den Aufbau, ja, der weiblichen Geschlechtsorgane, wenn man so will, aber halt eben auch von innen. Und man war sich auch dessen bewusst, was das auf der spirituellen Ebene bedeutet. Und es ist dann verteufelt worden. Es gibt ja auch eben den Teufel dann in der Form des Luzifer, Luzifer, der Lichtbringer. Das ist der Planet Venus. Auch hier ein weibliches Symbol. Und meine Frage ist, wurde das Weibliche, die weibliche Sexualität, die weibliche Spiritualität vor allem und damit das Wissen um die große Mutter, Gottheit, wurde das bewusst verteufelt und unterdrückt? Und wenn ja, was hat das mit unserer Kultur über viele Jahrhunderte eigentlich gemacht? Unten sehen wir aus Kreta eine Muttergottheit, die so zwei Schlangen hochhält. Übrigens, solche Darstellungen von Göttinnen, die sehr ähnlich aussehen, finden sich weltweit, selbst in Peru, was auch darauf hindeutet, dass es schon mal eine globale Zivilisation gegeben haben könnte. Da auch da kann man sich fragen, ob in abstrakter Form die beiden Schlangen, die sie die Muttergöttin hochheult, sind das vielleicht auch symbolisch die Eierstöcke. Und ganz rechts, da sehen wir das ägyptische Ankh-Kreuz, auch ein Symbol des Lebens. Auch vielleicht eine stilisierte Variante ja, der weiblichen Organe. Man kann sagen, diese Schlaufe, dieser Körper, der auf dem Kreuz sitzt, könnte der Uterus sein. Das Kreuz ist auch ein Lebenssymbol und ich finde es sehr naheliegend, dass dort auch eine Uterussymbolik vorkommt. Und ganz interessant, nehmen jetzt mal das Ankreuz als Ausgangspunkt unserer Überlegung, finde ich dann das hier. Wenn ihr hier seht, das ist der heilige Antonius. Der heilige Antonius lebt in Ägypten. Nach Christi, ich bin nicht ganz sicher, wann, in den ersten frühchristlichen Jahrhunderten. Und der ist ein Eremit in der Wüste und der begründet das Mönchstum. Und das Interessante ist, man verbindet ihn immer symbolisch mit dem Taukreuz. Das seht ihr hier auch oben in diesem Lichtschein. Und hier seht ihr noch dieses Taukreuz, das hat oben so eine Minischlaufe. Also es ist angedeutet noch das ägyptische Ankh. Kreuz. Und wie gesagt, das Ankreuz ist im alten Ägypten der heilige Antonius. ist auch in Ägypten. Ja, Ägypten ist ja auch ein Zentrum der frühchristlichen Bewegung. Und man könnte sagen, wenn beim Ankreuz diese Schlaufe oben den Uterus symbolisiert, und in dieser Darstellung ist sie wenigstens überhaupt noch zu sehen, beim eigentlichen Taukreuz fehlt es ganz, dann könnte man ja auch sagen, das Taukreuz ist dann das Kreuz ohne den weiblichen Aspekt. Was ja auch für mich Sinn macht, wenn man überlegt, hier ist ein Mann, der Eremit ist, auf den dann das Mönchstum, eine erstmal männliche Bewegung von Eremiten zusammengeht, die sich auf ihrer spirituellen Suche natürlich dem Weiblichen entziehen, in ihrer Weltflucht und der Sexualität. Ich will das gar nicht verurteilen, weil man ist auch immer sehr schnell geneigt, dann zu sagen, boah, die Bösen, jetzt hat die Kirche hier mal wieder die Weiblichkeit abgetrennt. Es mag ja sein, dass für gewisse spirituelle Übungen oder für gewisse Menschen das notwendig ist, für andere nicht. Da muss man ins Detail schauen. Ich finde nur den Zusammenhang interessant. Der Begründer des Mönchtums wird immer mit einem Kreuz gezeigt, welches eigentlich das abgeschnittene Ankreuz ist, minus den weiblichen Uterus. Oder hier wenigstens noch angedeutet. Und da kommen wir dann auch schon, ja, dann zu diesem Thema letztlich. Gibt es den Kampf gegen die Weiblichkeit? Also beim heiligen Antonius, dem möchte ich sowas gar nicht unterstellen, den halte ich für einen heiligen Mann, der einen Askeseweg gegangen ist und vielleicht dadurch auch als Mann dazu gezwungen war, im gewissen Sinne das Weibliche auszublenden. Ja, viele Wege führen nach Rom, viele Wege führen zu Gott, das ist ein möglicher Weg. Den will ich jetzt auch nicht verallgemeinern, aber eben auch nicht verteufeln. Aber was wir dann hier sehen, das ist natürlich in der frühen Neuzeit, am Ende, also als das Mittelalter zu Ende gegangen ist und die Neuzeit beginnt, die Hexenverfolgung. Und die Hexenverfolgung in Europa war natürlich die systematische Verfolgung und Ermordung weiser Frauen. Sicherlich war nicht jede, die als Hexe verbrannt wird, in irgendeiner Form eine weise Frau, denn initiierte, aber man geht schon, glaube ich, oder kann davon mit Fug und Recht ausgehen, hier wurde das keltogermanische Urwissen in Europa, das schamanische Erbe, was eben an die Hexen, die weisen Frauen noch geknüpft war, ausgerottet. Die wurden verbrannt und dieses Wissen war ein nicht schriftlich fixiertes Wissen, es wurde oral tradiert. Ja, so ähnlich ist es ja auch in den meisten schamanischen Traditionen noch. Ja, der Schamane weist, initiiert seine Schüler, gibt sein Wissen weiter. So wird das sicherlich auch bei den weisen Frauen Europas der Fall gewesen sein. Man hat, indem man diese Frauen verbrannt hat, letzten Endes die Wissensträgerinnen verbrannt und einen großen Teil dieses Wissens vernichtet. Aber ich denke, auch vieles davon hat sich bewahrt, vielleicht in verschlüsselter Form der Märchen. Ich denke aber auch in der Tradition der Alchemie ist viel altes Hexenwissen, was dann wieder auftaucht. Wir sollten nicht zu pessimistisch darauf blicken. Ich glaube, es ist uns noch genug Wissen übrig geblieben, um daran wieder anzuknüpfen. Aber das wollte ich euch eben halt auch zeigen. Es gibt einen Kampf, und das ist auch ein, der ja, teilweise wirklich mit den Mitteln des Mordes geführter Kampf gegen die große Göttin, die weibliche Spiritualität und weibliches Wissen. Und wenn ich jetzt von weiblichen oder männlichen Wissen spreche, dann immer mit dem Hintergedanken, das ist Menschheitswissen. Nur es gibt halt eben gewisse Dinge, die können nur Männer erfahren, und es gibt andere Dinge, die können nur Frauen erfahren. Und das dann zu teilen und fruchtbar für die Gesellschaft und das geistige Vorankommen der ganzen Menschheit zu nutzen, ist halt ebenso wichtig. Und wenn das weibliche Wissen ausgelöscht wird, dann wird auch den Männern damit ganz viel genommen. Und ein anderes Beispiel für einen hasserfüllten Kampf gegen die Weiblichkeit ist das hier, der moderne Feminismus. Der moderne Feminismus ist die nach der Hexenverfolgung wahrscheinlich frauenfeindlichste Ideologie, die jemals existiert hat. Und das Perfide an dieser Ideologie ist, sie kommt daher in dem Gewand, also man kann schon von einer fast satanischen Umkehr sprechen, sich für Frauen einzusetzen. Und liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich bin kein Gegner von Gleichberechtigung. In keinster Weise möchte ich Frauen irgendwie herabwürdigen. Ich glaube, das ist auch klar geworden, sonst würde ich so eine Sendung nicht machen. Nur eine Ideologie, die erstmal, das darf man auch nicht vergessen, aus dem Geist des Marxismus herausgewachsen ist und damit des Materialismus, die sich für einen Geschlechterkampf einsetzt, den einfach behauptet und dann noch gewinnen möchte. Solch eine Ideologie geht konträr zu meinem spirituellen, religiösen und auf Heilung fokussierten Verständnis des Menschseins und auch des männlich- und weiblichseins. Es gibt keinen Kampf der Geschlechter. Das ist eine boshafte Lüge, die die Geschlechter gegeneinander hetzen soll. Und das, obwohl die Geschlechter von Gott geschaffen sind, einander zu lieben. Das darf man niemals vergessen. Das ist in gewissen Gesellschaftssystemen eine Unterdrückung der Frau gab und gibt. Bestes Beispiel Wahhabismus in Saudi-Arabien. Das steht auf einem anderen Blatt. Das ist ähnlich, wie es ja auch Sklaverei gab oder Feudalismus oder Form der Ausbeutung. Ja, das gibt es. Ja, das muss auch überwunden werden und ist nicht richtig. Die Frau darf in keinster Weise irgendwie das benachteiligte Geschlecht in der Gesellschaft sein. Aber es gibt deshalb noch lange keinen Kampf der Geschlechter. Und diese ganze hysterische Feminismus-Debatte, dieser Diskurs, diese Ideologie lenkt Frauen davon ab, dass Frauen sich ihrer weiblichen Spiritualität gewahrsam werden. Und auch dieser militante Einsatz für das Recht auf Abtreibung. Ich weiß, Abtreibung ist ein ganz heikles Thema. Ich möchte selbst auch nicht in der Haut einer Frau stecken, die vielleicht nach einer Vergewaltigung ungewollt schwanger ist. Und da gibt es ganz schwierige Situationen, die meiner Meinung nach nur im Einzelfall beantwortet werden müssen, wo einzelne Personen für sich Verantwortung übernehmen müssen, wie auch immer. Aber grundsätzlich ist das Abtreiben ein Mord, ein Töten eines ungeborenen Lebens. Und wenn man es sozusagen dann prinzipiell beantworten möchte, selbstverständlich bin ich Abtreibungsgegner und ein Recht auf eben Kindsmord kann ich nicht gutheißen, möchte ich mich auf meinem Kanal nicht für einsetzen. Und trotzdem weiß ich, dass manche Frauen in ganz schwierigen Situationen sind. Besonders perfide finde ich es dann noch, der Slogan so, My body, my right, so nach dem Motto ist mein Körper, ich darf entscheiden. Da kann ich nur sagen, man muss Verantwortung im Vorwege übernehmen. Und jede Frau, die nicht vergewaltigt wird, entscheidet natürlich selbst, mit wem sie schläft, genau wie jeder Mann das entscheidet. Und wenn dann ungewollte Schwangerschaften zustande kommen, dann muss man vielleicht die Verantwortung übernehmen oder hätte sich das vorher überlegen müssen, ob man Sex hätte haben müssen. Unsere Gesellschaft, unsere extrem sexualisierte Gesellschaft zielt ja auch darauf ab, uns eigentlich zu vermitteln, ihr sollt nur arbeiten, konsumieren und dann als großes Betäubungsmittel Sex, Sex, Sex. Und dabei wird aber vergessen, Sexualität ist etwas Heiliges, ja, ich sage mal etwas Tantrisches. Und es geht dabei um Qualität, nicht um Quantität und nicht darum, dass wir mit möglichst vielen Partnern in kürzester Zeit im Bett waren und dann Tinder-mäßig zum nächsten rüberwischen. Insofern hier sehe ich eine dem Weiblichen entgegengesetzte Ideologie und wollte einfach zum Ende dieser Sendung auch einmal darauf aufmerksam machen. Und ich habe noch diese Grafik einmal vorbereitet und ja, das zeigt im gewissen Sinne vielleicht Archetypen. Oben der Archetyp der Liebhaberin gesteigert dann zur Hure, dann den Heiligen- und Mutterarchetyp, den Hexenarchetyp und dann diese Geschäftsfrau ohne Gesicht. Soll gar kein weiblicher Archetyp sein, sondern vielleicht der durch Feminismus und kapitalistische Wirtschaftsordnung erzeugte Druck, dass die Frau in einer Männerrolle praktisch erfolgreich leben soll. Und das möchte ich euch hier einmal zeigen. Ich habe nichts gegen Frauen im Beruf, selbstverständlich nicht. Viele Frauen leisten Wundervolles im Beruf. Es geht nicht darum, dass ich hier irgend so ein altmodisches Weltbild propagieren möchte. Aber es gibt die Tendenz, häufig, oder ich meine es zu beobachten, dass manche Frauen glauben, sie müssten eine Art Männerrolle übernehmen. Und eine Art, so wie das Ideal des Mannes, der Karriere macht, so, was ich übrigens auch total falsch finde, das übernehmen und leben. Und wenn die Frau das tut oder zu ihrem alleinigen Lebensinhalt macht, wird sie eben gesichtslos. Sie verleugnet zwangsläufig ihre zyklische weibliche Natur und ich bezweifle, dass das wirklich glücklich macht. Der andere Aspekt, oben die Liebhaberin gesteigert zur Hure in der Extremform oder in der pervertierten Form, das ist ein Archetypus, ähnlich wie es beim Mann auch den Liebhaber gibt, der ist äußerst wichtig. Wir alle müssen, vor allem wenn wir Glück in der Liebe erfahren wollen oder uns fortpflanzen wollen, auch Liebhaber und Liebhaberin sein. Aber in unserer Gesellschaft ist dieser Archetyp überbetont. Das Frauenbild ist zu sehr sexualisiert und viele Frauen pendeln hin und her zwischen dieser gesichtslosen Männerrolle und dann als falsch verstandene Weiblichkeit nur noch als die sexy Frau, die Liebhaberin, die Verführerin, die Sexbombe. Und unsere Gesellschaft braucht mehr als nur, sage ich mal, Männerattrappen und Sexbomben. Was unsere Gesellschaft und die Menschheit zur Heilung braucht, sind die Archetypen der Mutter, der Heiligen und auch der Hexe, also der weisen, initiierten Frau. Und das Abschlussbild hier ist aus meiner Sicht ein Plädoyer dafür, dass ich doch die Hoffnung habe, dass mehr Frauen sich darauf besinnen, dass es mehr gibt, als eine Sexbombe oder eine Karrierefrau zu sein, dass es auch die Heilige gibt, die reine Frau, die jungfräuliche Frau, dass es auch die Mutter gibt, eben halt überhaupt. Das Muttersein ist total abgewertet in unserer Kultur. Ja, ich möchte aber daran erinnern, wir sind alle geboren aus einer Mutter und das Muttersein ist eigentlich das, wo auch in traditionellen Gesellschaften die Frau die meisten Respekt und Achtung für bekommt. Ja, bei indigenen Völkern sind die alten Mütter, die verehrt werden. Bei uns ist eine Frau, die Mutter, die das Muttersein vielleicht sogar mit vielen Kindern lebt, wird fast schon als asozial oder als dumm angesehen. Also eine totale Verkehrung von dem, was natürlich ist. Und die Hexe, das meine ich natürlich im positiven Sinne, das ist die Frau, die sich mit Spiritualität befasst, mit denen, die ihre auch Sexualenergie, die ich am Mondrhythmus erklärt habe, für ihr spirituelles Wachstum nutzt und die auch eingeweiht ist in das Heilwissen der Frau. Ja, und in dem Sinne, liebe Freunde, sind wir jetzt schon so ziemlich am Ende angelangt. Ich danke euch dafür, dass ihr so lange zugehört habt. Ich hoffe, dass diese Sendung für euch interessant war, inspirierend war. An die männlichen Zuschauer. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht am Anfang gedacht hat, oh, ob mich das Thema interessiert. Ich hoffe, ich habe es dann geschafft, es auf die von mir gewohnte Art und Weise mit mythologischen Bezügen und allem so aufzubereiten, dass es auch für Männer interessant war. Und an die Frauen da draußen, ich hoffe, ihr habt euch von der Sendung abgeholt gefühlt, habt euch nicht an irgendeiner Stelle vom Kopf gestoßen gefühlt oder dergleichen. Wie gesagt, ich habe es aus meiner männlichen Sicht geschildert. Ich habe eine heilsame Intention dabei und hoffe, dass ich mit meinen Ausführungen dazu beitragen kann, ein Bewusstsein zu schärfen, sowohl was Weiblichkeit oder Männlichkeit anbelangt, wie man diese Energien positiv leben kann. Ja, und in dem Sinne, liebe Leute, verabschiede ich mich jetzt. Wir sehen uns auf meinem Kanal bald wieder. Ciao und bis bald.